Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Therapie und Praxis. Heute nicht mit der Besprechung einer Methode oder der Behandlung eines speziellen Störungsbildes, sondern mit etwas ganz anderem. Diese Folge ist der Auftakt zu einer wahrscheinlich Serie von Folgen, in denen ich etwas über Psychotherapie-Wirksamkeitsforschung berichten möchte und dabei ein Buch besprechen. Also in diesen Folgen werde ich mich relativ nah orientieren und entlanghangeln an einem Buch, das ich mit großem Gewinn und Interesse gelesen habe. Das heißt The Great Psychotherapy Debate. Auf Deutsch haben sie das Great irgendwo vergessen und das heißt nur noch die Psychotherapie-Debatte von Bruce Wampolt und Zach Eimel in der deutschen Bearbeitung mit und von Christoph Flückiger. Alles drei Psychotherapieforscher, Psychologen, die sich ausführlich und seit langem beschäftigen mit der Frage, was wirkt denn eigentlich bei Psychotherapie, wirkt es überhaupt, Klammer auf ja, Klammer zu. Dann aber etwas genauer hinschauen und sich in diesem Buch, das ich besprechen möchte, in verschiedenen Kapiteln dieser Frage annähern. Ein kleines bisschen Interesse sollte man haben an methodischen Hintergründen. Es ist wirklich etwas milde in dem Buch. Es ist nicht so schlimm, wie es vielleicht erstmal klingt, aber man sollte grundsätzlich Interesse haben, sich immer damit zu beschäftigen, was passiert denn eigentlich genau in einer randomisierten, kontrollierten Studie oder was ist eine Meta-Analyse. Sehr viel statistischer wird es aber auch nicht. Ja, die Frage, was wirkt denn eigentlich in Psychotherapie, ist ja für alle Beteiligten total relevant und jeder hat da irgendwie seine impliziten mindestens mal Ideen zu. Also alle Beteiligten meine ich Patientinnen, Therapeutinnen, Angehörige auch, Entscheider wahrscheinlich haben ihre Vorstellung davon, was passiert. Man erinnert sich vielleicht an die Ideen vom mittlerweile nicht mehr Gesundheitsminister Jens Spahn, der Psychotherapie so eine Art Gremium oder eine Vorstufe vorzuschalten, in der dann nach Diagnosen dann Behandler zugewiesen werden sollten. Also da steckt ja drin, dass auch wenn dieses konkrete Vorhaben nicht so genau ausgeformt war, dass manche Verfahren besser sind für manche Methoden. Es war nicht genau geschildert, wie es dann letztlich implementiert werden sollte, aber man konnte so zwischen den Zeilen lesen, dass dann vielleicht somatoforme Störungen vielleicht eher bei den Tiefenpsychologen gelandet wären oder so. Und da steckt ja drin, dass gewisse Verfahren für gewisse Störungen besser funktionieren. Das ist ja eine Frage, der man empirisch einmal nachgehen kann. Und wo es Studien zu gibt. Und dass diese Studien haben Wampolt und Eimel in ihrem Buch gesichtet, verarbeitet, aufgearbeitet. Also das Buch selber berichtet keine originalen, neu erhobenen Daten. Es ist also keine Studie als solche, sondern eine Zusammenschau und bedient sich der meta-analytischen Methode. Also es werden vorhandene Studien aggregiert und nach gewissen Kriterien zusammengestellt. Das machen die beiden schon sehr lange Zeit. Also Bruce Wampolt ist so einer der vielleicht drei, vier großen Namen in der Psychotherapieforschung in den USA. Zach Eimel ist ein jüngeres Semester, also als Autor in dieser zweiten Ausgabe des Buches dazugekommen. Beide sind nicht wirklich einer sozusagen therapeutischen Schule zuzuordnen, also weder Verhaltenstherapie noch Analyse oder so etwas, sondern ich glaube, die kommen aus der Bildungspsychologie oder so. Wampolt ist ursprünglich Mathematiker auch, also der kennt sich schon gut aus und hat auch keine Scheu davor, ein bisschen mehr in die Zahlen einzutauchen. Ja, dieses Buch kann man, glaube ich, am besten sich auch in den verschiedenen Kapiteln vorstellen. Also erst einmal wird der Frage nachgegangen, ob Psychotherapie überhaupt wirkt. Und es wird eine Art geschichtlicher Bogen auch gespannt. Wie hat man sich dieser Frage genähert? Und es liefert auch die ziemlich überzeugende Antwort, ja, Psychotherapie wirkt sogar ziemlich gut und über alle Meta-Analysen, die es so gibt, auch über die Jahrzehnte hinweg, immer in einem sehr ähnlichen Bereich eigentlich, also dass die Effektstärken, die man da so gemessen hat und die sich etabliert haben, waren eigentlich immer sehr ähnlich. Also das ist ein ziemlich stabiler Befund, auch von der Größenordnung her. Ja, und sich mit dieser Frage überhaupt zu befassen, ist für Praktiker aller Schulen und aller Richtungen und Ausbildungsgrade wahrscheinlich ziemlich interessant. Man hat so seine eigenen Ideen und das ist auch implizit so, ja, steckt irgendwie drin in der Ausbildung, wie man Störungen zu behandeln hat. Und ohne dass es so ganz genannt wird oder so vor der Tür, sage ich mal, drüber geschrieben steht, gibt es doch in weiten Teilen so etwas, was man so ein medizinisches Denken vielleicht nennt oder so ein medizinisches Denkmodell. Das wird in diesem Buch relativ genau ausgearbeitet. Was bedeutet das eigentlich, wenn man medizinisch über eine Störung nachdenkt? Und dieses Modell wird gegenübergestellt einem anderen Modell, wo die Autoren argumentieren, dass das viel besser erklärt, was in Psychotherapie passiert. Und das ist relevant für Praktika, weil wir für unsere Patienten in der Verantwortung stehen, ein möglichst gutes Angebot zu gestalten. Also wenn mein Denkmodell falsch ist oder nicht dem entspricht, was wahrscheinlich in der Psychotherapie wirkt, zum Beispiel wenn ich sehr viel Wert darauf lege, eine spezielle Technik umzusetzen oder eine gewisse Methode anzuwenden, was Wampold und Eimel relativ überzeugend darlegen, dass das nicht der Hauptpunkt von Psychotherapie ist. Wenn ich darauf aber mein Augenmerk lege, dann lege ich mein Augenmerk auf andere Dinge nicht. Ich kann nicht alles priorisieren. Und wenn mein Denkmodell in dem Sinne da unpassend ist, dann ist mein Angebot nicht das Bestmögliche für meine Patienten, für Menschen, die Hilfe suchen in meinem Angebot. Und wenn man seinen Beruf ernst nimmt und da ein möglichst gutes Angebot gestalten möchte, dann ist es hilfreich zu wissen, was die aktuelle Forschung weiß darüber, was in Psychotherapie genau wirkt. Jeder Therapeut und jede Therapeutin hat da ja eine Theorie darüber, was wirkt in Psychotherapie, hat seine eigenen Erfahrungen und diese Dinge sind auch empirisch untersuchbar und wurden untersucht. Und da einmal zu wissen, was Stand der Dinge ist, ist mindestens interessant und wahrscheinlich auch sehr relevant dafür, wie man sich auch zum Beispiel fortbildet. Ne? Also wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, wie orientiere ich meine Fortbildung in den nächsten Jahren, wie strukturiere ich das? Und man hat verschiedene Dinge zum Angebot, also genaue Durchführung einer speziellen Methode oder etwas, was vielleicht die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Patient und mir im Fokus hat, also bessere therapeutische Allianz herzustellen. Wie bilde ich mich fort? Was ist wichtig? Da hat dieses Buch relativ klare Antworten darauf. Ja, für Patienten ist das auch hochrelevant. Also es gibt ja auch da Theorien darüber, zu wem ich gehen soll, bei den ja oft gar nicht so schlecht informierten Patienten, was welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Gibt es ja auch Ideen darüber, wo man hingehen sollte. Also so das Klischee wahrscheinlich, wenn ich im Hier und Jetzt ein konkretes Problem habe, sollte ich zum Verhaltenstherapeuten gehen. Und wenn ich eine schwierige Kindheit hatte, vielleicht eher zum psychodynamisch orientierten Therapeuten. Ist das so? Also das sind ja wissenschaftlich sehr spannende Fragen. Und wonach orientiere ich mich als Patient? Die Frage, was wirkt in Psychotherapie oder nicht oder was genau weiß man darüber, ist auch interessant für Menschen, die in Berufsverbänden oder in der Politik Entscheidungen treffen, was das Feld der Psychotherapie angeht. Also wenn es darum geht, die Ausbildung weiterzuentwickeln, was wird wie bezahlt, das ist natürlich immer die große Frage. Dann ist da auch wichtig zu wissen, was sagt denn die Forschung darüber, was wirkt denn genau und wie kann man da die Dinge, die funktionieren, stärken, um auch vielleicht bei nicht unbegrenzten finanziellen Mitteln ein besseres Angebot hinzubekommen. Ne? Also die Antwort, wir brauchen mehr Therapeuten, ist natürlich immer leicht zu sagen von den Berufsverbänden, aber so gesehen auf einer anderen Ebene ist dann die Frage, okay, wie kann man denn das Geld, was da ist, besser einsetzen und da genau zu wissen, okay, was wirkt in Psychotherapie und was nicht, ist sehr hilfreich und ich finde, dieses Buch ist da ein sehr stringentes Buch, also ist nicht zu fordernd, was die Lernkurve angeht, sehr lesbar geschrieben. Also ich finde die amerikanischen Lehrbücher oft sehr gut lesbar und das gelingt auch diesen Autoren sehr gut. Ja, ich stelle kurz die Kapitel vor, denen ich mich folgenweise widmen werde. Also ein Kapitel ist ungefähr eine Folge, vielleicht eine etwas kürzere Folge als normal. Es wird erstmal im ersten Kapitel so die Geschichte von der Medizin als solche vorgestellt. Es wird ein bisschen auch über Forschungsmethoden erzählt. Wie kann man überhaupt sich der Frage annähern, was wirkt in einer Heilbehandlung? Dann geht es auch etwas um Placebo-Forschung. Und es geht auch kurz um die Geschichte der Psychotherapie und wie man sie erforscht hat. Sowie darum vorzustellen, was eigentlich dieses medizinische Denkmodell ist, was auch in der Psychotherapie teilweise vorherrscht. Also was bedeutet das, als Psychotherapeut medizinisch zu denken? Im zweiten Kapitel geht es dann darum, diesem medizinischen Denkmodell ein anderes alternatives Modell gegenüberzustellen, was die Autoren das kontextuelle Modell nennen. Das ist mehr eine Einbettung der Psychotherapie in den sozialen Kontext, also in die Beziehung Patient-Therapeut, in die Umstände, in die Erwartungen, die ein Patient hat und nicht so sehr Methode auf Problemdenken. Also, dass man eine spezielle Methode macht, um ein spezielles Defizit wegzumachen, was mehr dem medizinischen Modell entsprechen würde. Im zweiten Kapitel geht es auch darum, das, was man so spezifische Wirkfaktoren, allgemeine Wirkfaktoren nennt, voneinander abzugrenzen. Den Begriff habe ich eben schon kurz erwähnt. Also das geht im zweiten Kapitel nochmal etwas genauer darum. Es wird eben dieses kontextuelle Modell aufgestellt, beschrieben, welche Elemente beinhaltet das. Und im ganzen weiteren Buch durchzieht sich das eigentlich so, dass immer wieder das medizinische Denkmodell mit diesem kontextuellen Modell gegenübergestellt wird. Die Autoren argumentieren da sehr konsistent dafür, dass die vorhandenen Daten, wie man sie hat, besser ins kontextuelle Modell reinpassen, sozusagen. Ja, also es geht immer um die Frage, okay, also das und das haben wir, das ist auch relativ unstrittig. Also man kann die gleichen Studien, wie die Autoren die haben, ja theoretisch selber meta-analysieren oder die stehen der allgemeinen Forschung zur Verfügung. Und die Frage ist, was macht man jetzt daraus? Welche Schlussfolgerung zieht man aus diesen Daten? Welche Metatheorie umfasst das am besten? Also wenn man über die Schulen noch so eine höhere Ebene sich denkt, also Metatheorie, dann ist so die Frage, welches Modell steht da am besten und erklärt die vorhandenen Daten am besten. Im dritten Kapitel werden die beiden Modelle nochmal stärker kontrastiert, also die werden so gegenübergestellt, welche spezifischen Erwartungen oder welche spezifischen Aussagen trifft denn zum Beispiel das medizinische Modell, wenn es denn stimmt, was müssten die Daten denn dann hergeben? Und welche spezifischen Aussagen macht denn das kontextuelle Modell, was im vorherigen Kapitel etabliert wurde? Und wie müssten die Daten dann aussehen, wenn das zutrifft? Und das Ganze wird auch eingebettet in etwas Wissenschaftstheorie. Also wie kann man denn überhaupt behaupten, das hier erklärt die Daten besser? Was bedeutet Erkenntnis in der Wissenschaft? Da geht es dann kurz um so Namen wie Popper, Lakatos. Und das ist auch mal ganz interessant, vielleicht als Unterbau. Im vierten Kapitel wird es dann etwas sozusagen konkreter, also werden Daten angeschaut. Es geht um die Frage also der absoluten Wirksamkeit, wirkt Psychotherapie oder nicht? Und wenn sie wirkt, in welcher Größenordnung wirkt sie denn? Und da ist die Antwort ja, es wirkt. Es gab da auch eine Phase in der Erforschung der Psychotherapie, wo das bestritten wurde. Das ist mittlerweile keine wirklich offene Forschungsfrage mehr, aber das wird hier einmal beantwortet, wie denn diese Forschungsfrage geschlossen wurde und warum die nicht mehr wirklich interessant ist, so gesehen. Im fünften Kapitel geht es dann um relative Wirksamkeit. Also wirken spezifische Methoden besser als andere? Klammer auf, die Autoren sagen nein, kleines Sternchen dran, hier und da vielleicht kleine Ausnahmen, aber überwiegend ein deutliches Nein. Das zeigen die Daten eben nicht, dass spezielle Methoden sich regelhaft überlegen zeigen. Sehr interessant auch, also wenn ich mich an die Vorlesung zurückdenke, die ich so hatte in klinischer Psychologie. Es war in Münster damals eine der vielleicht zwei, drei Hochburgen der Verhaltenstherapie in Deutschland. Dann wäre das eine Aussage, die so in der Vorlesung sicher nicht gefallen wäre. Also da wurde schon sehr deutlich so, das zumindest dargestellt, dass die Verhaltenstherapie nicht nur besser erforscht ist, sondern auch besser wirkt. Und beziehungsweise wurde dann mit diesen beiden verschiedenen Aussagen nicht so wirklich getrennt hantiert. Ne? Also wurde immer gesagt, naja, die Verhaltenstherapie ist das besser etablierte Verfahren. Es gibt für die anderen Verfahren geringe Evidenz. Und dann wurde ein bisschen so, in den Zwischentönen hatte ich immer den Eindruck, der Eindruck erweckt, dass das auch heißt, dass die weniger erforschten Verfahren oder die Daten, die man über die anderen Verfahren hat, darauf hindeuten, dass diese anderen Verfahren schlechter wirken. Und das ist nicht der Fall tatsächlich. Das hätte man auch schon wissen können, als ich damals in der Vorlesung saß. Also es sind keine total neuen Erkenntnisse jetzt, ne? Ja, dann geht es im sechsten Kapitel um Therapeuteneffekte. Da ist eigentlich sehr interessant. Da habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben. Was weiß man denn dann, was wirklich wirkt? Wo sind denn wirklich mal große Effekte zu beobachten? Und das ist tatsächlich da im Bereich, bei welchem Therapeuten bin ich denn als Patient zum Beispiel? Ne? Also die Ebene der Therapeuten. Was macht denn ein Therapeut? Oder was, der regelmäßig besser ist als andere Therapeuten in einer Stichprobe von Therapeuten, was macht er denn anders? Hochrelevante und aktuelle Forschungsfrage, super spannend und eigentlich das, worum es gehen sollte, glaube ich. Ist ja ein bisschen so wie bei Lehrern, jeder war in der Schule und weiß, manche Lehrer hatten es halt drauf, da hat man was mitgenommen, da erinnert man sich vielleicht noch Jahre später noch dran, ob die da irgendeine spezielle Methode hatten, war mir als Schüler auch herzlich egal. Ich wusste einfach, bei dem Lehrer, bei der Lehrerin, da nehme ich was mit. Die haben einen Plan, das geht irgendwie, funktioniert für mich und da bin ich auch nicht alleine mit. Da war allen klar, okay, in diesem Jahr haben wir diesen Lehrer in diesem Fach, da kommt was bei rum. So, und das ist eine Erkenntnis, die in der Schule trivial ist für jeden, der da war und den auch dort die Daten hergeben einfach. Und wenn man die gleichen Forschungsmethoden auf Therapeuten und Psychotherapie anwendet, bekommt man ähnlich interessante Beobachtungen. Manche Therapeuten haben konsistent und erheblich bessere Ergebnisse als andere. Bedeutet in der Kehrseite ein bisschen der Wermutstropfen. Es gibt auch Therapeuten, die regelhaft und erheblich schlechter sind als ihre Kollegen und Kolleginnen. Und diese Effekte sind groß. Die sind wirklich nicht besonders klein oder zu vernachlässigen. Und das ist sehr interessant, eigentlich zu fragen, was machen denn diese Therapeuten anders? Da geht es im 6. Kapitel drum. Ja, dann geht's nochmal im 7. Kapitel nochmal um, ja, allgemeine Effekte. Also da geht's dann eher mehr um die allgemeinen Wirkfaktoren, also von den Dingen, die man etablieren kann, zeigen kann, dass die allgemein wirken, dass die vielleicht sogar in allen Psychotherapieschulen eine Rolle spielen. Wie groß sind die denn? Also wie groß ist der Effekt davon, dass ich mich von meinem Therapeuten verstanden fühle, dass ich den Eindruck habe, der ist ein netter, einfühlsamer Mensch im Vergleich zu, wir haben einen richtig guten Plan, was die Therapie mir bringen soll, also sowas wie Zielkonsens, was auch jede Therapie natürlich irgendwo beinhalten oder erzielen, also zu versuchen wird zu erzielen. Wie groß ist der Einfluss von diesen unterschiedlichen Faktoren, also diesen allgemeinen Faktoren? Und da geht's im 7. rum, also das kennt man im deutschen Sprachraum, dann unter allgemeine Wirkfaktoren nach Grave. Gibt's da verschiedene andere Modelle oder Autoren, die sich dazu geäußert haben, und da gibt's ganz viel zu erfahren im 7. Kapitel des Buches. Im 8. Kapitel geht es dann um spezifische Effekte. Wo kann man zeigen, dass spezifische Methoden Wirkung haben? Wie groß ist der Effekt von den spezifischen Methoden? Also mache ich Expo oder mache ich keine Expo in einer Behandlung der Panikstörung? Mache ich den inneren sicheren Ort in der Traumatherapie oder mache ich ihn nicht bei sonst gleicher Therapie? Welchen Effekt hat das? Und die kleine Vorschau oder der Spoiler vielleicht ist der, dass es einen sehr geringen Effekt hat, muss man einfach sagen. Also die Studienlage ist da so gestaltet, es zeigen Rampold und Eimel eben, dass die Effekte nicht so groß sind und auf fast in jedem Fall und ganz erheblich hinter den allgemeinen Wirkfaktoren zurückbleiben. Im 9. Kapitel geht es dann um die Frage, was heißt denn das jetzt? Was machen wir da draus? Also sowohl theoretisch als auch politisch oder in der Praxis. Was heißt das jetzt? Heißt das, also was es nicht heißt schon mal, das ist so ein häufiger vielleicht auch Vorwurf, den man dieser allgemeinen Wirkfaktoren-Theorie oder allgemeinen Wirkfaktoren-Denken machen kann. Es geht also nur darum, möglichst nett zu sein, eine gute Zeit zu haben, also Empathie maximieren, gute Allianz maximieren und spezifisch, was ich mache, ist eigentlich egal, das heißt es nicht. Aber was heißt es denn dann? Also das ist im 9. Kapitel Thema. Damit endet das Buch. Und wie ich finde, werden eine ganze Menge auch berufspolitisch hochinteressante Fragen aufgeworfen. Ich habe eine Menge gelernt über Wissenschaftstheorie, über Forschungsdesigns, wie man eigentlich aktuell spannend über Psychotherapie forschen kann, Stichwort Therapeuteneffekte. Und es macht einerseits finde ich ein bisschen stolz, das Buch so. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie gut Psychotherapie ist, finde ich das sehr cool zu lesen, weil der Effekt ist erheblich und kann definitiv mithalten mit ganz vielen völlig etablierten medizinischen Methoden, die völlig wissenschaftlich sind und auch hohes Ansehen genießen, wo die Psychotherapie noch teilweise von den Effektstärken weit darüber hinaus ist. Also das ist einfach mal zu sehen, okay, das, was wir hier machen, als Praktiker, das bringt was und das nützt etwas. Also von der Vorschau her kann ich schon sagen, die Effektstärke ist so Punkt 8 ungefähr, also 0,8 sozusagen. Das ist ein großer Effekt und das bedeutet, wenn man es mal so in Alltagszahlen umrechnet, dass von 3 Menschen, die Psychotherapie bekommen, es für einen wirklich einen Unterschied macht, also im Gegensatz zu nichts gemacht. Ne? Also dann wird das für eine Person wirklich einen Unterschied gemacht haben und klingt jetzt erstmal so, was mit den anderen beiden. Aber das ist ein Effekt, der ist massiv, also der ist richtig groß. Wenn man im sozialwissenschaftlichen Denken unterwegs ist, da ist man eigentlich schon froh, wenn man ein Zehntel des Effekts hat. Also es ist schon echt nennenswert und Teil davon zu sein, ist einfach cool zu wissen und auch zu wissen, dass wenn man ein paar Dinge beachtet vielleicht oder dass es grundsätzlich möglich ist, dass man auch ein sehr guter Therapeut vielleicht ist oder werden kann, dann ist der Effekt noch deutlich größer und das macht auch neugierig drauf, was ist denn das eigentlich, was sehr gute Therapeuten machen. Und was sind Dinge, die man möglichst vermeiden sollte, die negativ sind, die sozusagen die meine spezielle Wirkung als Therapeut, die groß ist, also dass ich persönlich diese Therapie mache, also das macht einfach einen Unterschied, bei wem der Patient landet und bei wem er nicht landet. Macht auch ein bisschen Druck vielleicht oder erinnert nochmal an die Verantwortung, die wir haben, so dass man es wirklich ernst nehmen sollte, was passiert, dass man auch schauen sollte, wie entwickle ich mich persönlich weiter. Ja, und gleichzeitig fand ich es auch auf der anderen Seite ein bisschen frustrierend, das Buch zu lesen, weil es so vieles noch unklar ist. Es gibt nicht diesen klaren Fahrplan und es ist auch einfach teuflisch schwierig rauszukriegen, was soll ich denn jetzt konkret tun? Woran merke ich auch, dass ich auf einem guten Weg bin? Wie kann ich das besser werden? Kann ich besser werden? In welchen Dimensionen ist mir das überhaupt gegeben, besser zu werden? Ich kann mich als Mensch ja auch nicht neu erfinden. Und das zu lesen, das, wo sind die offenen Fragen? Was sind auch die Grenzen von dem, was man weiß und die Grenzen des Feldes? Ja, macht auch ein bisschen bescheiden, frustriert vielleicht, wenn man da mehr erreichen will. Und das ist einfach interessant, in dieser Zusammenschau zu lesen. Soweit zur Einführung oder zum Vorschau über das Buch. Dann geht's los mit den Folgen zu den einzelnen Kapiteln. Viel Spaß!